Deutschlandfunk, Kultur heute.
Hoffnung haben, Mut machen, es muss nicht kompliziert sein. Wie der Verein sanktionsfrei Bürgergeldempfängern hilft, unkompliziertes hören wir hier. In der Reihe Klappt doch stellen wir das Stadtlabor in Zeitz vor. Und was Medienrestauratoren so tun und warum sie im Museum nötig sind, erfahren wir auch. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Willkommen. Zuerst Bühnenkunst. Die Universitätsstadt Freiburg im Breisgau hat ein traditionsreiches, modernes Theater. Freiburg versteht sich in einer Selbstauskunft als Green City, grüne Stadt. Das Theater hat dem Regisseur Herbert Fritsch nun für einen Abend carte blanche gegeben. Einzig der Titel Rauflust war vorgegeben und die Farbe Grün für Bühne und Kostüme muss vorkommen. Deshalb die Unterzeile dem Titel des Stückes 50 Shades of Green, was an die erotische Romantrilogie 50 Shades of Grey wohl ironisch erinnern soll. Herbert Fritsch, ehemaliger Volksbühnenschauspieler und Regisseur unter Frank Castorf, ist bekannt für komische, für temporeiche Inszenierungen. Der scheidende Freiburger Theaterintendant Peter Karp hat nun seinen Weggefährten Fritsch einen Experimentierraum angeboten und der hat ihn genutzt. Christian Gampert war bei der Uraufführung als Schauspieler, Sänger, Musiker aus einem Titel ein Stück machten.
Wenn schon zu Beginn Wellen von Applaus aufbranden und unter immer neuen Verbeugungen der 13 Künstler die Begeisterung kaum Grenzen kennt, dann fragt man sich, wie das erst am Ende sein wird. Aber wahrscheinlich kommt dann konsequenterweise keiner mehr auf die Bühne. Genauso ist es. Herbert Fritsch erzählt die Geschichte der Theatereitelkeiten quasi rückwärts. Er beginnt mit dem Schlussapplaus und endet mit einem einsamen Demonstranten, der ein unbeschriebenes Schild hochhält, also mit einer komischen Depression und einer Infragestellung des politischen Theaters. Danach Konfetti und Vorhang. Der Witz ist, dass vor der Premiere vor dem Freiburger Theater tatsächlich eine Demonstration stattfand, die wie aus der Zeit gefallen wirkte. Ein Häuflein verlorener Gestalten, die hinter einem Trecker herliefen. Freiburg, die Stadt der Grünen und vorbildlicher ökologischer Gesinnung, hat viele Skurrilitäten. Grüne Männchen auf der Bühne sind eine gute Idee. Der geniale Herbert Fritsch zeigt an diesem Abend, wie in dem angeblich solidarischen Ensemble, das gemeinsam den Beifall entgegennimmt, sich sofort Konkurrenz und Imponiergehabe entwickeln und sei es im Kampf um einen Blumenstrauß. Wie dann ein Außenseiter im Wortsinn fallen gelassen wird oder zwei und mehr sich in die Haare geraten, Rauflust heißt der Abend. Wie Kampfposen und Urlaute über das zivilisierte Getue triumphieren. Und wie komisch das alles ist, wenn es nur gut choreografiert und ja getanzt wird.
Sind Sie vom Affen gebissen?
Denn es ist ein Abend, an dem Schauspieler vor allem sprachfrei tänzeln, Laute malen, hyperventilieren, boxen, schlagen, schreien, singen, ringen, also lauter sinnfreies Zeug veranstalten. Und gerade dadurch Gesellschaft beschreiben und das Theater und seine Proben natürlich auch. Vor einer psychedelisch wabernden grünen Videowand schweben zwei Tannenzapfen hoch und nieder, die Gewichte einer Schwarzwalduhr. Seitlich stehen seltsame Dinge aus dem Fundus, eine Schildkröte, eine Madonna mit Totenschädel im Arm. Ständig wird ein dementer Alter von den grünen Männchen von der Bühne vertrieben. Ein Schlagzeuger und eine schräge Pianistin geben bei Aggression den Punch vor. Bei all den komischen Stammestänzen fällt eine aufgespeedete, aufgedrehte Pippi Langstrumpf ins Auge, sowie eine Diva im Abendkleid, ein baumlanger Basketballer, ein langhaariger Waldschrat. Menschen versuchen, sich auf einem Podest wie ein Papst oder Imperator in Szene zu setzen, während unter der Treppe einer wie im Grab liegt. Liebeslaute und Hasslaute, Wimmern und Juchzen, Triumph- und Trauerzüge in Grün, tumulthaft verschlungene, singende Körper als letzte endgültige Opernparodie. Funkenmariechen aus einem grünen Horrorfilm schmeißen die Beine hoch. Aus einem Leichenfeld stemmen sich bedrohliche Zombies empor. Zurück ins Leben. Diese Auferstehungsszene ist die einzige, die zu schnell abbricht und aus der man hätte mehr machen können. Aber meistens reibt man sich die Augen und fragt sich, wie viele Schnäpse man brauchen wird, um nach dieser Dada-Performance wieder auf den Boden zu kommen. Denn was ist das? Eine Teufelsaustreibung? Ein österliches Passionsspiel? Ein Hochamt des verzweifelten Unsinns? Herbert Fritsch verzichtet weitgehend auf Klamauk, keine eingeklemmten Finger, niemand fällt die Treppe runter. Sein Tanztheater der naiven Idiotie entwickelt sich aus einer intellektuell leeren Gesellschaft, die am Ende viele unbeschriebene Demonstrationsschilder schwenkt. Es ist zu befürchten, dass der einzige wirklich einsame Demonstrant, der als letzter die Bühne verlässt, ein alter Ego des Regisseurs ist, der gerade in seiner Absage an die Politik uns hier noch einmal ein Zauberspektakel des höheren Nonsens schenkt.
Rauflust in Grün, in Freiburg gesehen von Herbert Fritsch beziehungsweise von Christian Gampert, das Stück von Herbert Fritsch. Es gibt eine zivilgesellschaftliche Organisation, die Entmutigten Mut macht und die heißt Sanktionsfrei. Sie setzt sich für menschenwürdige Grundsicherung ein. Das bedeutet, sie wird bei Bürgergeldsanktionen, Notlagen oder falschen Bürgergeldbescheiden tätig oder leistet finanzielle Unterstützung. Armutsbekämpfung, Aufklärungskampagnen rund ums Thema Erwerbslosigkeit zählen auch zum Tätigkeitsfeld von Sanktionsfrei. Mitwirkungspflicht für Empfänger von Bürgergeld etwa, das umfasst, an Weiterbildungsmaßnahmen mitzuwirken, an allem, was die berufliche Situation verbessert. Nicht mitzuwirken, Mitteilungen zu unterlassen, kann dann sanktioniert werden, bis hin zur Minderung des Bürgergeldes. Helena Steinhaus ist Sozialaktivistin. Sie setzt sich dafür ein, Sanktionen abzuschaffen, hilft mit ihrem Verein sanktionsfrei Zahlungslücken zu schließen. Sie sind also dafür, Frau Steinhaus, Sanktionen abzuschaffen?
Ja, also das eine sind Mitwirkungspflichten und das andere sind Sanktionen. Ich glaube, da müsste man differenzieren. Also genau, ich bin für eine sanktionsfreie Grundsicherung. Das liegt daran, dass das Bürgergeld oder Grundsicherung, was auch immer, ist das Existenzminimum. Also ein Minimum, das kann man nicht kürzen. Wenn man das kürzt, dann greift das empfindlich in die Menschenwürde und letztendlich in die bloße Existenz dieser Menschen ein. Und es wird behauptet, Sanktionen würden verhängt, um Kontakt aufzunehmen mit den Menschen und um sie in Arbeit zu bringen. Beides funktioniert nicht, das ist bewiesen. Das bringt die Menschen nicht in Arbeit und das hilft auch nicht dabei, Kontakt zu den Menschen zu bekommen, schon gar nicht Vertrauen und eine gute Beziehung zu ihnen herzustellen.
Frau Steinhaus, wir wissen alle, dass man viel rascher in Armut rutschen kann, als einem lieb ist und man so denken kann. Hohe Mieten, Arbeitsplatzrisiken, Lebenshaltungskosten, Trennung, Kindersorgen, Krankheit, Schulden. Ich könnte die Reihe so fortsetzen. Sie leben und arbeiten, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, in Neukölln. Was begegnet Ihnen da?
Also wir arbeiten bundesweit, ne? Zwar sitzen wir in Neukölln, da haben wir unser Büro, aber die Fälle kommen deutschlandweit zu uns und da begegnet uns tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Verzweiflung, Existenzangst, Krise. Das ist häufig verursacht dadurch eben, dass die Menschen entweder kurzzeitig im Bürgergeld gelandet sind oder auch langfristig im Bürgergeld sind und irgendwelche Probleme mit dem Jobcenter bestehen. Also sei es, dass irgendwie die Miete nicht vollständig übernommen wird oder dass der Weiterbewilligungsantrag nicht rechtzeitig bearbeitet wurde oder dass eben eine Sanktion verhängt wurde oder also tausend Gründe, weswegen irgendwie die finanzielle Situation noch schlechter ist, als sie mit dem Bürgergeld überhaupt schon ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch ganz gerne erwähnen, wer überhaupt Bürgergeld bezieht. Das sind nämlich ungefähr 5,5 Millionen Menschen und davon stehen die meisten im Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung, sondern tatsächlich sind das nur 1,7 Millionen Menschen, also ein Drittel von diesen 5,5 Millionen, die überhaupt erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind, wie man das so schön nennt. Von denen wiederum sind es nur 235.000, die keine sogenannten Vermittlungshemmnisse haben, die also nicht Kinder versorgen, die nicht irgendeine Krankheit haben, die nicht schon relativ alt sind und damit unattraktiv für den Arbeitsmarkt sind. Also das ist mir mal wichtig zu betonen, dass die meisten Menschen im Bürgergeld gar nicht zeitnah aus dem Bürgergeld rauskommen können, weil sie Kinder sind, Jugendliche, weil sie Care-Arbeit leisten, weil sie Erziehungsarbeit leisten und so weiter, weil sie selber krank sind. Und dass man für all diese Menschen aber eine Grundsicherung oder ein Bürgergeld ausgestaltet hat, was wirklich viel zu wenig ist, um davon menschenwürdig zu leben. Und das ist wirklich ein riesiges Problem.
Sie helfen also bei Zahlungslücken, das sind manchmal geringe Beträge. Nun sprechen wir an den Ostertagen miteinander, Frau Steinhaus. Sie sind nicht, Sie entschuldigen dieser saloppe Redeweise, Mutter Teresa. Sie sind weder Ordensfrau noch Missionarin. Wie können 50 Euro Mut machen?
Es sind manchmal nur 50 Euro, oft sind es aber auch 500 Euro oder auch Beträge darüber hinaus tatsächlich, sehr oft. 50 Euro bedeuten aber die Welt, wenn man nur sehr, sehr wenig Geld im Monat zur Verfügung hat und eh das Geld schon zu knapp ist, um sich davon den ganzen Monat einigermaßen anständig zu ernähren. Wenn man sich wirklich alles vom Mund absparen muss, dann bedeuten 50 Euro richtig, richtig viel. Also
bei Hartz IV waren es, glaube ich, 5 Euro pro Tag, ne? 150 Euro im Monat.
Also ja, genau. Es sind im Bürgergeld sind es immer noch rund 6 Euro für Essen vorgesehen am Tag. Kinder haben entsprechend noch mal weniger. Ich glaube, je nach Alter sind es teilweise irgendwie 4 Euro am Tag für Essen am Tag. Ich möchte es immer wieder betonen, weil es ist wirklich verdammt wenig Geld. Und es muss ja auch wirklich alles andere von diesem Geld bezahlt werden. Also Klamotten, Haushaltswaren, wenn mal was kaputt geht, das ist schon wirklich hart. Und in dem Zusammenhang auch, ne, es gibt wirklich wahnsinnig viele alleinerziehende Mütter, die Bürgergeld beziehen. Das ist die Gruppe, die uns ganz extrem häufig kontaktiert mit schlimmen Problemen. Da werden eben die Kinder die Kinder von diesen alleinerziehenden Müttern werden ja sozusagen als kleine Arbeitslose behandelt. Also sie bekommen auch nur diesen kleinen Betrag, aber eben anteilig weniger, weil sie Kinder sind, was gar keinen Sinn macht, weil Kinder haben oft noch mehr Bedürfnisse, weil sie wachsen und so weiter, ne? Und brauchen ja nochmal mehr Klamotten.
Ist eine Erfahrung, die Ihnen nicht fremd ist, ne?
Ja, genau. Also kurzzeitig habe ich auch über meine Mutter, als ich jugendlich war, Hartz IV bekommen. Hartz IV war es zu der Zeit, genau.
Ihr Buch heißt, es braucht nicht viel, das vor 2 Jahren erschienen ist. Frau Steinhaus, was braucht es?
Es braucht mehr Geld für Menschen, die erwerbslos sind. Es braucht mehr Zutrauen, mehr Vertrauen, mehr Zärtlichkeit irgendwie auch, mehr Respekt, mehr Augenhöhe, mehr Solidarität. Wirklich, es braucht leider immer mehr tatsächlich, weil das ja irgendwie abgenommen hat einfach nochmal in den letzten Jahren und auch mit der neuen Bundesregierung leider nochmal abnehmen wird. Also, aber was wir sagen wollten mit dem Titel Es braucht nicht viel, ist, dass wir auf eine Art eine Struktur haben, also ein Sozialstaat, der schon einiges bietet, theoretisch, wenn es nicht diese ganze Perversion gäbe, die dazu führt, dass die Menschen eben doch krass unter dem Existenzminimum leben häufig und dass das Existenzminimum auch einfach nicht zum Leben reicht. Also entgegen dieses Vorurteils, dass das Bürgergeld ja für ein tolles, auskömmliches Leben sorgt, ist es eben nicht der Fall. Der Regelsatz wurde nicht erhöht, sondern nur der Inflation angepasst und dementsprechend haben die Menschen genauso wenig Kaufkraft wie mit Hartz IV. Das Bürgergeld und jetzt die neue Grundsicherung wird so schlecht ausgestaltet, dass die Menschen immer weniger Verhandlungsgrundlage haben. Und das wirkt sich eben nicht nur auf Menschen aus, die Bürgergeld beziehen, sondern auch auf die Erwerbstätigen, ne? Weil die haben immer weniger Verhandlungsgrundlage. Und so können Arbeitgeber, die schlechte Löhne zahlen, schlechte Arbeitsbedingungen anbieten, mehr oder weniger machen, was sie wollen, weil es immer eine Reservearmee geben wird, die den Job schon machen wird. Also insofern, es braucht immer mehr leider. Aber wenn wir uns auch politisch gerade nicht verlassen können auf die Entwicklung, glaube ich, haben wir sehr viele Menschen in der Zivilgesellschaft, die das mittlerweile auch mehr sehen und die sich engagieren. Und ich hoffe,
Sie sind selber eine zivilgesellschaftliche Organisation. Viele fragen sich sicherlich während des Verlaufs unseres Gesprächs nicht nur, wo kriegt die ihre Energie her, sondern vor allem, wo kriegt die ihre Mittel her? Sie sind ein e.V., ne?
Genau, wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein und tatsächlich finanzieren wir uns komplett über Spenden. Wir haben die sogenannten Heartbreaker, die als DauerspenderInnen dabei sind. Und natürlich freuen wir uns über alle, die dazukommen. Je mehr Geld wir reinkriegen, desto mehr können wir auch ausgeben. Das ist wirklich so. Also in den letzten Monaten können wir ungefähr mit 30.000 Euro mehr als 100 Menschen unterstützen. Wir nehmen jeden Tag Rechtsfälle gegen die Jobcenter auf. Und natürlich ist dafür essentiell wichtig, dass wir eben Gelder bekommen und dass die Leute spenden und uns dieses Vertrauen geben, was wir dann weitergeben können. Weil es ist wirklich so, dass viele Menschen akut einfach vor der Situation stehen, zum Beispiel ihre Wohnung zu verlieren oder einfach nicht genug Essen für die nächsten Tage zu haben. Und dann überweisen wir schnell und unkompliziert und natürlich machen wir aber auch ganz viel Lobbyarbeit, weil letztendlich sind wir ja nicht nur eine karitative Einrichtung in dem Sinne, obwohl ich das auch nicht abwerten wollte, aber wir arbeiten schon letztendlich daran, strukturell was zu verändern und aufzuzeigen, was strukturell falsch läuft.
Was ermutigt Sie, andere Menschen mit kleinen kurzfristigen Hilfen zu ermutigen?
Mich ermutigt da schon auch der einzelne Mensch irgendwie auf jeden Fall, dass daran andere Menschen irgendwie mitgewirkt haben. Das ist ja ein Zusammenspiel von Leuten, die Geld geben, von meinem Team, das sich kümmert, von AnwältInnen, die Sozialrecht machen. Das machen die meisten auch nicht, weil es nicht so lukrativ ist. Und es macht mich natürlich froh, dass dann das Leben von einer Person oder von einer Familie kurzfristig irgendwie einen Hoffnungsschimmer bekommt. Aber ja. Je mehr natürlich sich irgendwie engagieren, je mehr Menschen solidarisch sind und vielleicht auch spenden und dem Thema Aufmerksamkeit geben, desto mehr Hoffnung und Kraft schöpfe ich tatsächlich auch.
Das ist nämlich auch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Da sind nicht etwa irgendwelche parasitären Schnorrer unterwegs, sondern Menschen oft mit Scham, ne?
Ja, natürlich. Also das ist ja ein Riesenproblem, was mit Armut irgendwie zusammenhängt, ist das Stigma und die Scham, was ja auch ganz aktiv geschürt wird in der Politik, im gesellschaftlichen Diskurs, durch die Medien. Also dieses die Bürgergeldbeziehende seien faul und selber schuld irgendwie an ihrer Situation und könnten doch eigentlich alle arbeiten. Das ist irgendwie ein Vorurteil, was viele sich natürlich zu Herzen nehmen und weswegen sie Angst haben, überhaupt über ihre Situation zu reden. Dabei ist es ein strukturelles Problem und dabei ist es auch an sich überhaupt nicht schlimm, wenn man finanzielle Unterstützung braucht.
Ich glaube, man kann sich an drei Fingern abzählen, dass Sie sich fürs Grundeinkommen aussprechen, ne?
Also ja, ich bin darin so gesehen keine Expertin, aber ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade haben, das funktioniert definitiv nicht und geht in die völlig falsche Richtung. Und mit Sicherheit könnte man besser ein Grundeinkommen ausprobieren, als diese schreckliche neue Grundsicherung, die noch mehr Menschen das Leben zur Hölle machen wird.
Sagt die Sozialaktivistin Helena Steinhaus. Über Mut machen, mit und durch, sanktionsfrei. In Zeiten elektronisch erzeugter Klänge, immaterieller Speichermöglichkeiten, in virtuellen Clouds, da bekommen so altmodische Speichertechniken wie Kassetten oder Tonbänder einen gewissen Retro-Charme. Ein ganz individuelles Geschenk ist heute vielleicht ein Mixed Tape, eine selbstgemischte Audiokassette. Problem nur, man braucht das Abspielgerät dazu. Alte Tonbandmaschinen von Studer, Ur, Revox oder anderen haben inzwischen Kultstatus und sind auch ziemlich teuer. Nur gibt's ein Problem. Tonbänder, Röhren, Ersatzteile werden ja nicht mehr produziert. Für die Medienkunst in Museen, sagen wir von John Cage, Bruce Nauman, Namjoon Paik, da stellt sich das Problem beim Archivieren, Sammeln, Forschen und Pflegen. Die gesamte Peripherie nämlich, also Abspielgeräte, Bildschirme, Speichermedien, die müssen archiviert werden. Und Mitarbeiter muss es auch geben, die das bedienen können und reparieren. Also am besten gleich auch Mitarbeiter archivieren. Mal hören wir Martin Hackeller über eine Form moderner Archäologie, Medienkunstrestauration.
Wir befinden uns hier in der Videoinstallation von Namjoon Paik, Fishfly Sky, die so in dieser Version 1985 für den Kunstpalast angefertigt worden ist.
Ein schmaler Raum im zweiten Obergeschoss des Düsseldorfer Kunstpalasts. Das Licht ist gedämpft.
Wenn ich mich hier auf diese Polsterbank lege, dann schaue ich nach oben und über mir an der Decke hängen über 80 Fernsehgeräte, auf denen flackernde, flimmernde, bunte Videos laufen, die ganz ornamental angeordnet sind. So eine ganz typische Paik-Arbeit.
Fish, Flies und Sky zählt zu den Hauptwerken des koreanischen Videokunstpioniers.
Was uns auffällt, ist, dass die Fernsehgeräte alle aus ihren herkömmlichen Gehäusen entnommen worden sind. Ich sehe da also keine Einstellknöpfe, sondern es sind die nackten Röhren, die dann vom Künstler in ein Gehäuse aus Lochblechplatten eingesetzt worden sind. Das hilft auch der Ventilation, aber es sorgt auch dafür, dass diese Monitore eine ganz dichte Wand bilden.
Dass Besucherinnen und Besucher Fishflies und Sky heute noch genießen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Röhrenmonitore werden schon seit 15 Jahren nicht mehr hergestellt.
Wenn also ein Monitor ausfällt, dann sind wir heute in der schwierigen Lage, dass wir auf dem Second-Hand-Markt Ersatzgeräte finden müssen. Und natürlich müssen sie auch funktionieren, was heutzutage schon eine Herausforderung ist.
Auch die Gaming-Branche ist auf der Suche nach Röhren für authentische Gaming-Erlebnisse. Ein früher preiswertes Fernsehgerät kann da locker 3.000 Euro kosten.
Ich glaube, dass die Tage gezählt sind, in denen wir in Museen Röhren arbeiten sehen können. Unsere Kinder oder Enkel werden nicht mehr genau wissen, und vielleicht auch nicht wirklich nachvollziehen können, wie sich diese Kunst uns heute hier zeigt.
Nicht nur die Geräte selbst, auch das, was auf ihnen abgespielt wird, ist von Verlust bedroht. Zum Beispiel Audio- oder Videomagnetbänder.
Dieses Geräusch hier ist das typische Geräusch, das entsteht, wenn ein Band so doll klebt, dass es im Bandpfad im Gerät nicht mehr richtig transportiert werden kann. Und das heißt, mein Videokopf hat Mühe, die Videospur auf dem Band zu finden. Langsam merken wir, ein Videokopf der beiden Videoköpfe hat sich schon zugesetzt. Jede zweite Zeile im Bild ist jetzt schon verrauscht. Und jetzt ist der andere Videokopf auch zugesetzt. Und wir sehen überhaupt keinen Bildinhalt mehr, sondern nur noch schwarz-weißes Rauschen.
Solche Werke kann auf Dauer nur Digitalisierung retten. Eine Wissenschaft für sich. Im Medienkunstlabor im Restaurierungszentrum Düsseldorf stehen zwei Metalltürme mit Regalen voller historischer Abspielgeräte. Gamer und Sammler würden bei dem Anblick ins Schwelgen geraten. Ein U-Matic-Player, ein DVD-Player, ein CD-Player, ein Blu-ray-Player, ein Betacam-Player.
Der Moment der Digitalisierung ist tatsächlich der Moment, an dem sich entscheidet, in welcher Art und Weise das Kunstwerk in die Zukunft geschickt wird. Das heißt, jede Störung, die wir jetzt versehentlich mit aufzeichnen, verschmelze ich mit meinem künstlerischen Bildinhalt für immer.
Jedes Staubkorn auf dem Videoband kann eine Bildstörung verursachen. Und es gibt Dutzende weiterer Fehlerquellen.
Deswegen ist dieser Moment der Digitalisierung ein so verantwortungsvoller Moment. Man muss so gründlich überlegen, gehört es dazu oder gehört es nicht dazu? Und kann ich irgendwas machen, bevor es digitalisiert ist, um zu verhindern, dass es sich fortsetzt?
All das braucht Expertise. Doch an deutschen Museen gibt es bislang nur rund ein halbes Dutzend festangestellte Medienkunstrestauratoren.
Berichtet Martina Keller. Ein Ort der Begegnung in der ostdeutschen Kleinstadt Zeitz ist das Stadtlabor.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Und dieses Gelingen liegt im südlichen Sachsen-Anhalt. Da ist nämlich eine Stadt, die ist gezeichnet von Deindustrialisierung, Kohleausstieg und Abwanderung. Zeitz im Süden Sachsen-Anhalts hat seit der Wende viel erlebt, viel mitgemacht. Die Stadtbevölkerung war um die Hälfte geschrumpft. Doch seit ein paar Jahren, da tut sich was. Zuzug, kulturelle Nutzung innerstädtischer Orte verändern die Stadt. Da ist nämlich das Stadtlabor Zeitz unter anderem. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Direkt in der zentralen Einkaufsstraße von Zeitz liegt es, das Stadtlabor. Hinter einer Glastür steht eine lange Kaffeetafel. Hier werden gerade Gurken und Tomaten gegessen und dabei Ostereier bemalt. Und natürlich erzählt. Einmal die Woche findet im Stadtlabor ein Begegnungscafé statt. Rund 20 Leute sind gekommen. Günter Jäger, 77, mit Trainingsjacke und schwarzem Herrenhandtäschchen, ist Stammgast im Stadtlabor.
Das ist gut, weil sonst gibt es ja kaum noch irgendwas. Also ist irgendwie einmal. Ich wüsste, jetzt geht's wieder, wo ich das. Und darum habe ich mir das so auserkoren. So, weil manchmal sind auch mal. Hier zum Beispiel der Lutz, hier so ein Maler, aber der malt ja ganz anders hier. Dann tauschen wir uns manchmal aus. Ja.
Günter Jäger ist nicht nur Freizeitmaler, sondern auch ein Kraftmeier. Zwischendurch holt er einen 15 cm Stahlnagel raus und verbiegt ihn mit der bloßen Hand.
Stahlnagel. Kriegst du noch mehr zusammen.
Neben Rentnern wie Günter Jäger kommen auch junge Leute, Ukrainer, die Deutsch lernen wollen, oder die Zeitzerin Jamie Lee, 21 Jahre alt. Sie ist zum ersten Mal hier.
Das ist halt das Schöne hier, so, das ist eine ordentliche Gesellschaft, so nicht wie draußen im Park, wo es halt unordentlich ist und getrunken wird und dann halt immer eskaliert oder so.
Begegnungscafés, Spieleabende, Lesungen. Das Stadtlabor ist ein Ort für Kultur, für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung, sagt Sandy Wegnershausen, eine der ehrenamtlichen Organisatorinnen des Vereins.
Das heißt, ich habe einen Verein, möchte hier einfach mal eine Vereinssitzung machen, weil ich jetzt keinen dauerhaften Raum dafür habe. Oder ich habe selber eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte und brauche dafür einfach nur einen Raum, der mich im Grunde genommen nichts kostet. Ja, und das ist letztendlich das Stadtlabor.
Bis auf die Raummiete, die über ein Projekt der Uni Leipzig finanziert wird, läuft im Stadtlabor Zeitz alles ehrenamtlich. Die 44-jährige Sandy Wegnershausen arbeitet als Personaldisponentin. Sie engagiert sich nach Feierabend und hat das Gefühl, es tut sich was in Zeitz.
Also man merkt einfach tatsächlich, dass es funktioniert. Man braucht ein bisschen einen langen Atem, es geht nicht von jetzt auf gleich, aber Das sind dann wirklich so kleine Dinge, die funktionieren. Also erstmal bilden sich Freundschaften.
In einer Stadt, die jahrzehntelang von Abwanderung geprägt war, ist das keine Kleinigkeit. Und neben den niedrigschwelligen Begegnungsorten soll im Stadtlabor auch eine Debatte entstehen. Zum Beispiel übers Ostdeutschsein. Sandy Wegnershausen macht Anfang Mai einen Graffiti-Workshop mit Jugendlichen und will genau darüber reden. Aufs Thema gekommen ist die Zeitzerin über ein Graffiti an einem zu betonierten Platz in der Innenstadt.
Und dann hat doch dort jemand dran geschrieben, offensichtlich jemand Junges, offensichtlich vielleicht sogar jemand Weibliches, Ossis for Life und Ostdeutschland. Und da habe ich gedacht, also dann ist es ja auch wahrscheinlich bei den jungen Leuten in irgendeiner Art und Weise relevant, das Thema Ostdeutsch. Hintergrund ist auch, das so ein bisschen positiver zu besetzen, weil es ja auch in eine falsche Richtung geht, wenn die jungen Rechtsextremisten Ostdeutschland, Ost-Ost-Ostdeutschland skandieren.
Es sind also auch die ganz großen Identitätsthemen, die im Stadtlabor Zeitz besprochen werden, dass ein Ort für alle sein will. Künstlerinnen und Künstler kommen inzwischen nach Zeitz, weil ihnen das nahe Leipzig zu teuer und zu schick geworden ist. Trotz des reichen kulturellen Angebots dort. In Zeitz ist es dagegen etwas rauer. Es gibt mehr Freiräume und günstige Mieten mitten im Zentrum, wovon auch das Stadtlabor profitiert. Sandy Wegnershausen hofft, dass sich das Stadtlabor irgendwann auch mal ohne die Langzeitförderung der Uni Leipzig trägt. Dafür bräuchte es Sponsoren und projektbezogene Fördermittel. Eins sei aber klar, auch in Zukunft soll der Eintritt kostenlos bleiben.
Ich glaube, das Stadtlabor ist dann dafür eben auch da, dass es so niedrigschwellig ist, dass es dann eben auch für Menschen ist, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Stadtbibliothek zu einer Lesung gehen oder nicht ins Museum, einfach weil da eine Hürde ist, ne? Deswegen halt auch wirklich kostenlos, um auch Menschen zu erreichen, die nicht die finanziellen Mittel haben.
Über das Stadtlabor Zeitz berichtete Niklas Ottersbach. Die geplanten Kürzungen in der Berliner Kultur sorgen weiterhin für Unruhe. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Zur Erinnerung, 1,5 Millionen Euro soll das Deutsche Theater in Berlin einsparen. Das sei einfach zu viel und kurzfristig nicht umsetzbar, sagte Intendantin Iris Laufenberg in der Sendung Rang 1 bei Deutschlandfunk Kultur. Auch die Idee einer Privatisierung der landeseigenen Bühne, die Umwandlung also in eine GmbH vergleichbar mit der Rechtsform des Schauspiels Köln, sieht sie kritisch.
Das würde bei uns jetzt überhaupt nicht funktionieren, weil wir haben ja gerade auch eine finanzielle Situation, wo es mit einer Privatisierung und einer GmbH in eine Umwandlung, die erstens nicht über Nacht geht, also die einfach langfristig geplant werden müsste, aber jetzt in unserer Situation wirklich gar keinen Sinn macht und das ist auch politisch überhaupt nicht an mich herangetragen worden.
Sie sei aber durchaus bereit, langfristig über Lösungen nachzudenken, sagte Laufenberg weiter, aber aktuell seien die Mitarbeitenden vor allen Dingen besorgt und verunsichert.
Angst ist im Theater immer kein guter Ratgeber und auch kein Motor, sondern Störfaktor. Und ich glaube, dass wir da dringend Klärungsbedarf haben. Und ich bin auch sehr froh, dass die Personalräte am 26. April eine Vollversammlung machen.
Laufenberg betonte in dem Interview, dass das Deutsche Theater auch einen anderen Bildungsauftrag habe als die anderen Bühnen in Berlin. Das ganze Gespräch können Sie in der Deutschlandradio-App nachhören. Im folgenden Stück wird sexistische und rassistische Sprache verwendet. Eine sogenannte Triggerwarnung wird immer häufiger an deutschen Theatern ausgesprochen. Und zwar immer dann, wenn sensible Sprache auf der Bühne zu hören ist oder Gewaltdarstellungen zu sehen sind. Theatergänger erwarten dies inzwischen, glaubt die Leiterin des Berliner Theatertreffens Nora Hertlein-Hull. Das Theatertreffen selbst spricht bei seiner kommenden Ausgabe, die am 6. Mai beginnt, auch diverse Triggerwarnungen aus. Unter anderem bei der blutigen Opernperformance Sancta von Theaterstar Florentina Holzinger. In Stuttgart hatten dort einige Besucher über Übelkeit geklagt. Die britische Schauspielerin Judi Dench, die kann Triggerwarnungen nicht nachvollziehen. Sie sagte kürzlich, wenn man so empfindlich ist, dann solle man nicht ins Theater gehen. Fatima Hassouna hat an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Gaza studiert. Sie war Fotografin und dokumentierte seit anderthalb Jahren mit ihrer Kamera den Krieg in Gaza. Sie bildete das Elend der Flüchtlinge und die ständige Bedrohung ab. Auf den Filmfestspielen in Cannes wird ein Dokumentarfilm über ihr Leben und Wirken gezeigt. Nun wurde bekannt, dass die Fotojournalistin am Mittwoch zusammen mit 10 weiteren Angehörigen ihrer Familie bei einem israelischen Luftangriff gestorben ist. In den sozialen Medien schrieb sie: "Wenn ich sterbe, dann möchte ich laut sterben. Ich möchte, dass die Welt von meinem Tod erfährt." Fatima Asuna wurde 25 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend berichten gleich über Moskau, das eine Feuerpause über Ostern verkündet. Ihnen einen guten Abend.